Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute mit einer brandaktuellen und wichtigen Sendung mit einem sehr interessanten Gast, auf den ich mich auch schon länger gefreut habe. Ich darf euch vorstellen, Jimmy Gerum. Wer ihn vielleicht nicht kennt bisher, kennt aber bestimmt einige der Filme, die er produziert hat. Denn Jimmy war bis vor einigen Jahren erfolgreicher Filmproduzent. Hat jetzt aber die letzten Jahre viel Zeit damit verbracht, eigentlich ja sich weiterzubilden, privat Geschichte und spirituelle Themen, sich damit auseinanderzusetzen und ist zu einem politischen Aktivisten geworden, der für unser aller Rechte kämpft. Und in dem Sinne hat auch diese Sendung den Namen Freie Presse versus Propaganda-TV, etwas provokanter und vielleicht auch leicht spaßig gemeinter Name, aber es trifft auch eigentlich den Kern darüber, worüber wir heute sprechen wollen. Jimmy, herzlich willkommen in meiner Sendung, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, servus Charles und grüß Gott zusammen, ja.
Ja, und vielleicht bevor wir richtig ins Thema einsteigen, weil ich jetzt wahrscheinlich einige unserer Zuschauer so neugierig gemacht habe, was sind denn das für Filme, die du in deiner Laufbahn produziert hast, die man so kennt? Das waren ja richtige Kinofilme.
Ja, das waren aufwendige Unternehmen und soweit die Füße tragen, ist der Film, den man am besten kennt. Der läuft sehr oft im Fernsehen, immer wieder in Wiederholungen und es ist ja auch ein berühmtes Buch, was auf wahren Begebenheiten beruht. Und ein ziemlich episches Werk, ja, fast 3 Stunden. Da geht es um Kriegsgefangenschaft. Geht's da.
Ja, ganz, ganz, ganz toller Film, interessantes Thema. Ich bin ja eigentlich kein Fan deutscher Filme. Es gibt wirklich nur eine Handvoll deutscher Filme, die mir gefallen, aber das ist definitiv einer davon. Also den empfehle ich mit gutem Gewissen. Und bin ja auch stolz, heute prominenten Besuch hier in meinem kleinen YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen. Aber vielleicht fangen wir jetzt auch mal so richtig an. Du hast eine Bewegung, könnte man sagen, ins Leben gerufen. Leuchtturm ARD. Und bist da jetzt praktisch als Vernetzer, als Aktivist unterwegs. Und vielleicht magst du uns ja mal erklären, worum geht es da?
Ja, der Hintergrund ist der, dass ich wirklich jetzt jahrelang mich mit Geschichte und Geopolitik beschäftigt habe und nach einer Lösung gesucht habe, wie wir eine gemeinnützigere Welt schaffen können. Und es ist schon so, dass viele Fremdinteressen die Politik in Europa und in der Welt beeinflussen und dass das sehr viel über die Medien gesteuert wird. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesem Spiel mitspielt und nicht auf der Seite der Bürger steht? Wir brauchen eigentlich eine mediale Plattform, die auf der Seite der Bürger steht und auf der Seite des Allgemeininteresses. Und die muss man auch schützen vor Fremdeinfluss. Und wenn man das genau analysiert, und ich war ja auch Teil einer akademischen Untersuchung, wir waren 2021 an der Universität München, das ist auch eine Studie gewesen, Media Future Lab am Institut für Kommunikationswissenschaften, wo wir uns wirklich ernsthaft auch mit der Finanzierung durch den bayerischen Staat damit beschäftigt haben, in einer unabhängigen Bürgerkonferenz zu einem Ergebnis zu kommen, wie eigentlich ein öffentlicher Rundfunk organisiert gehört, damit er inhaltlich auch den Bedürfnissen der Bürger entspricht. Also mit anderen Worten, auf mehreren Ebenen war ich jetzt in den letzten Jahren schon tätig und bin jetzt eigentlich inspiriert durch die Spaziergänger, die auf der Straße sich wirklich einsetzen für die Rechte der Bürger. Und da gehören natürlich die Leitmedien dazu. So ist es entstanden, dass wir jetzt diese Initiative gegründet haben und versuchen, als Sammlungsbewegung unsere Rechte einzufordern, die uns zustehen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, da gibt es Versäumnisse, über die kann man wirklich stundenlang reden.
Ja, erzähl doch mal, was sind das für Rechte, die uns als Bürgern zustehen in Bezug auf die Öffentlich-Rechtlichen? Und
im Medienstaatsvertrag steht eben Multipolarität, Ausgewogenheit und Staatsferne. Das sind so Grundgesetze. Ja? Das heißt, die Art und Weise, dass man wirklich objektiv Bericht erstattet und dass der Journalismus nicht eingeschränkt wird, indem er einen freien Diskurs ermöglicht, Das ist etwas, was immer mehr eingeengt worden ist. Und die Staatsferne ist definitiv nicht vorhanden. Der politische Einfluss und auch der internationale Einfluss hat immer mehr zugenommen. Das lässt sich auch über die Jahrzehnte beobachten und dokumentieren. Es ist ein Zustand, wo man sich immer mehr machtlos gefühlt hat. Ich muss mich auch wirklich fragen, als jemand, der das jetzt jahrelang studiert hat, warum es nie ernsthaft zu einer Reformbewegung da gekommen ist. Ja, Versuche wurden sehr viele gemacht, aber nichts, was richtig auf beiden Seiten auf Gehör gestoßen wäre. Ja. Und aktuell haben wir auch Anwälte an diesem Thema, die wirklich ganz klar Verfassungsbruch auch sehen. Hier wird das Grundgesetz, das Zensurverbot verletzt, weil wir definitiv nur die Hälfte der Wahrheit gesagt bekommen. Hier werden ganze wissenschaftliche Bereiche ausgeklammert. Es werden historische Dinge, also gerade die historische Aufarbeitung, das ist ja eines deiner Themen, die fehlt völlig. Wir können in einer Gesellschaft uns viel besser auf die besten politischen Ideen einigen, wenn wir einen historischen Kontext zu unseren Entscheidungen mit einfließen lassen. Und das ist die Aufgabe des Journalismus. Und besonders paradox ist ja, dass wir hervorragenden Journalismus haben, dass der sich in den letzten 10 Jahren im Internet entwickelt hat. Viele Leute gehen von den beeinflussten Leitmedien, weil sie frei arbeiten wollen und gehen mit ihren Kompetenzen in die freien Medien des Internets. Dort sind Nachrichtenportale entstanden, die fundierte Informationen, national, international vernetzte Nachrichtenportale, also wirklich toll. Ja. Und sind eigentlich die beiden Welten, die wir da verbinden wollen. Ja. Wir wollen den unabhängigen Journalismus mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbinden, die Kompetenzen zusammenlegen. Und das ist ja auch noch etwas, was wir zu 100% selbst bezahlen. Ja? Wir zahlen 8 Milliarden und trotzdem wurde uns das in den letzten Jahrzehnten immer mehr aus der Hand genommen, immer mehr von den Interessen der Bürger entfernt. Es ist ein Unding. Also es hat so viele Ebenen.
Ich find dein Unterfangen, dein Projekt ja wirklich sehr optimistisch, weil du ja die Chance siehst, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk letztlich eine Veränderung bewirken zu können. Und was ist das, was dir so diese Hoffnung gibt? Weil natürlich, man kann da klagen, wie man will, aber wenn ich mir da jetzt so diesen monolithischen Block vorstelle und diese ganze Verflechtung mit Politik und Wirtschaft, dann frage ich mich wirklich, wie will man denn da etwas ändern oder dieses System so neu starten, dass es wieder so wie in der Produktbeschreibung praktisch funktioniert. Also woher nimmst du die Hoffnung, das erreichen zu können?
Das wirkt idealistisch, ja. Und aber es ist unfassbar fundiert. Und ich glaube, den Optimismus nehme ich wirklich aus unserer Berechtigung. Aus unserer Berechtigung heraus. Wir haben das Recht, das einzufordern. Und wir sind moralisch und ethisch zu 100% auf der richtigen Seite. Freier Diskurs ist, sagt auch das Bundesverfassungsgericht, schlechthin konstituierend für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wie sowas inklusive der gesamten 16 Regeln des Pressekodex, wie sowas überhaupt derart unterwandert werden konnte, ist einfach unfassbar. Vor allem, weil es sich ja dokumentieren lässt. Es lässt sich über die Jahrzehnte dokumentieren, wie dieser Verfall stattgefunden hat, wie auch die kaufmännische Verkrustung dieses 8-Milliarden-Apparates. Das heißt, die Ebene kommt ja auch noch dazu.
Und das würde mich wirklich, wirklich näher interessieren, wenn du sagst, dieser Verfall lässt sich dokumentieren, nachverfolgen. Kannst du uns da vielleicht mal so diesen Verlauf schildern oder wann war denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus deiner Sicht noch ja, deutlich besser als heute oder näher an dem, was er sein sollte? Und wie verlief dann diese Entwicklung genau, dieser Abstieg ins Mordor der Lügen?
Da kommen wir auch ein bisschen in die Philosophie. Also hochspannend natürlich. Wir hatten als Menschheit, als Gesellschaft, als Zivilisation, hatten wir 1945 und 1990 natürlich zwei ganz entscheidende Momente der Weltgeschichte, wo wir die Chance hatten, eine Gesellschaft mit Zukunftsfähigkeit zu bauen. Ja? Und deswegen sind das die beiden Zeitpunkte, wo man sich genau anschauen muss, wer hat welche Entscheidungen getroffen. Ja? 1950 wurde dann der öffentliche Rundfunk gegründet, wirklich mit guten Absichten von manchen, aber auch natürlich von Beginn an beeinflusst. Die Art und Weise, wie er in den 60er, 70er, 80er Jahren beeinflusst war, ist natürlich eine andere wie heute. Und das lässt sich halt nachvollziehen durch geostrategische Entwicklungen, durch geopolitische Entwicklungen, auch durch kommerzielle. Es hieß damals, der militärisch-industrielle Komplex in den 60er Jahren, Vietnam und die Ölkrise in den 70er Jahren. Das waren damals wurde dann auch die Golddeckung aufgehoben von der Währung. Das Geldsystem ist immer eine ganz wichtige Rolle, wie wir ökonomisch gesteuert werden. Und natürlich gibt es die philosophische, ethische Ebene, die religiöse Ebene. Und ganz wichtig ist dann natürlich das Ende des Kalten Krieges. Und da hieß es damals Friedensdividende, da hätten die Medien und auch die Politik hätten da an einem Strang ziehen können, dass wir eine Welt konstruieren, die zukunftsfähiger ist. Da waren ganz klar Kräfte am Wirken in den 90er Jahren, die diese Chance vergeigt haben, muss man so hart sagen. Und medial war eine Wasserscheide der 11. September. Nach dem 11. September war ein spürbarer Strick um die weltweiten Medien gelegt, dass man nicht mehr über alle Narrative reden durfte, ja? Dass man auch, dass auch die Wissenschaft an die Leine gelegt worden ist. Man merkt es an den Universitäten, wie die in den letzten 2 Jahrzehnten seit 2001 sich auch weiterentwickelt haben. Und 2014 war auch ein ganz wichtiger, einschneidender Punkt, weil damals ja die Ukraine-Krise ernsthaft begonnen hat und da wirklich sichtbar wurde. Einseitige Narrative in den Medien wurden dermaßen sichtbar, dass damals auch statistisch bewertbar war, dass 25% der Deutschen plötzlich das Vertrauen in die Tagesschau verloren haben. Das war wirklich ein Einbruch spürbar im Medienvertrauen. Und das ist Damals gab es sogar eine Studie, eine Inhouse-Studie von der ARD selbst, die sich selbst Propaganda bescheinigen musste. Das war etwas, was sie dann unter den Tisch gekehrt haben. Also das ist eben eine unglaublich große Arroganz, mit der die Öffentlich-Rechtlichen da auch auf Kritik bisher reagiert haben. Es gibt ja auch schon seit 7 Jahren die ständige Publikumskonferenz, die Programmbeschwerden dokumentiert auf der Webseite der Publikumskonferenz. Das ist ein Verein, der gegründet wurde. Da haben auch ehemalige Mitarbeiter der Tagesschau wie Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer mitgearbeitet. Das heißt also, das sind natürlich dann intensive Dokumentationen von dem, was schiefläuft. Und die Reaktionen sind unfassbar arrogant und überheblich. Das geht meistens in die Richtung, dass sich der öffentliche Rundfunk so geriert, dass er hier einen Erziehungsauftrag hat und dass er eigentlich ähnlich wie de Maizière das ausgedrückt hat: Wir wollen die Bürger nicht verunsichern, ja, und deswegen dürfen wir ihnen nicht die Wahrheit sagen. Das heißt, wir werden hier zu unmündigen Bürgern erzogen. Und genau das ist unser Leitspruch. Wir wollen politische Mündigkeit. Und diese politische Mündigkeit, die muss eine demokratische Gesellschaft verkraften können. Und die Kritik, die dann auf eine missratene und irrationale Politik natürlich dadurch dann auch einfließt, die muss sowohl die Politik aushalten, als auch der Journalismus muss da seiner Anforderung gerecht werden. Also es sind einfach die Säulen, die ineinander greifen müssen. Und wenn wir jetzt über die Judikative reden, die dritte Säule, dann sehen wir auch absolute Missstände, die auch historisch nachverfolgbar sind, ja. Allein die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft verhindert politische Aufarbeitung bei Dingen, die dem Allgemeinwohl entgegenstehen. Es ist völlig, eine bürgerfeindliche Medien- und politische Landschaft entstanden, die sich in den letzten 2 Jahren derart eskaliert hat nach oben, dass man sich nicht mehr in einer Demokratie fühlen kann und dass wir als Bürger hier jetzt auch Verantwortung übernehmen müssen. Ich glaube, wir sind alle gefragt.
Meinst du denn nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht von Anfang an, ich glaube, du sagtest ja 1950 wurden die gegründet, dass sie nicht von Anfang an letzten Endes Propagandawerkzeuge waren und auch immer nur diesen Zweck erfüllen sollten und dass das, was jetzt, was da auf dem Papier steht, worauf du dich jetzt berufst, eigentlich nur der nette Anstrich war, um es den Bürgern zu verkaufen?
Ja, du hast absolut recht. Also wir reden hier von Weltgeschichte. Ich werde dafür auch manchmal ein bisschen ausgelacht, aber es ist Weltgeschichte, denn wir haben kein historisches Beispiel, dass die Bürger so ein Leitmedium für sich zu 100% auf der Seite des Allgemeinwohls gehabt hätten. Die Einflussnahme war immer da. Es ist immer so, dass eine Elite da den Einfluss auf unsere Köpfe haben möchte. Ja, man denke an, wenn wir jetzt beim Film sind, Citizen Kane, ja, William Randolph Hearst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also das sind Medienzaren, die schon immer wussten, die Art und Weise, wie sie Zeitungen kontrollieren müssen oder wie sie das Narrativ beherrschen müssen. Dafür gibt es auch die akademische Grundlage von Gustave Le Bon oder Edward Bernays oder auch Walter Lippmann, die die Massenpsychologie mit ins Feld führen. Ja, da sind wir auch bei Sigmund Freud teilweise. Das heißt, es geht wirklich auch um die ganze Grundlage, welche Bedeutung die öffentliche Meinung hat. Und das ist auch der Schlüssel. Die öffentliche Meinung wird natürlich schon seit 1950 in gewisser Weise beeinflusst. Wir haben interessante Köpfe wie Peter Scholl-Latour oder Journalisten, die im 20. Jahrhundert auffällig waren, noch mit einer eigenen Stimme in diesem...
Ich könnte mir auch, wenn jetzt zum Beispiel, wo du den Namen Scholl-Latour gerade sagst, ich bin ja alter Scholl-Latour-Fan, ich fand ihn immer total interessant in seinen Analysen, auch seine Bücher. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in der jetzigen Zeit, jetzt beim Ukraine-Krieg, wo ja nur noch einseitige Narrative in den Leitmedien, in den Systemmedien zu hören und zu sehen sind. Ich frage mich, ob, wenn der noch leben würde, ob man den heute noch zu Wort kommen lassen würde. Der war ja jahrelang oder jahrzehntelang ein fester Bestandteil immer wieder so in Polit-Talk-Runden, aber würde man den mit seiner kritischen Sicht und seinem Verständnis für die Welt heute zu Wort kommen lassen? Also das wäre eine spannende Frage, leider kann man sie nicht beantworten, aber ich vermute fast schon nein.
Ja, man kann sie eigentlich schon beantworten, weil es gibt ja noch mutige Köpfe und es gibt mutige Menschen, die gegen das Narrativ aufstehen. Und Peter Hane zum Beispiel ist ja ein ZDF-Urgestein, der bei Servus TV aufgetreten ist. Das heißt, man sieht genau diese Tendenz, dass sich Leute, die sich da den Diskurs fördern wollen, dass die ausgegrenzt werden. Auch in der Akademie oder Ulrike Gero ein gutes Beispiel, ja, jemand, der es wagt, eine eigene Stimme zu erheben und das auch in einen guten Kontext zu bringen. Da gibt es Diffamierungsversuche oder man wird dann immer mehr ins Abseits gedrängt. Und das ist einer Demokratie nicht würdig auf allen Ebenen. Ja. Und so würde es natürlich Herrn Scholl-Latour genauso gehen, ja, dass er dann in irgendwelche Ecken gedrängt werden würde.
Ja, du hast vorhin gesagt, es gab diese Studie, das finde ich auch spannend, innerhalb der ARD, wo die sich selber bescheinigen mussten, aufgrund ihrer eigenen Studie, dass sie Propaganda betreiben und dann sagtest du, darauf wurde arrogant reagiert. Da frage ich mich jetzt, weißt du zufällig noch genau, woran die selbst festgemacht haben, dass sie Propaganda betreiben? Und wer innerhalb von so einem großen Laden wie jetzt der ARD ist es dann, der dann sowas vom Tisch wischt und unter den Teppich kehrt? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Da muss es dann ja auch intern kritische Stimmen geben oder Leute, die das vielleicht nicht so wundervoll finden, dass sie da sich als Propaganda-Institut geoutet haben.
Das ist ein wichtiger Punkt, dass im Haus natürlich sehr viel kritische Stimmen sind und die Art und Weise, wie die kritischen Stimmen zum Schweigen gebracht werden, das ist natürlich oft ein systemisch bedingtes Problem. Ja. Die Abhängigkeiten, auch die Aufstiegsmöglichkeiten begrenzt man sich dann und man muss im schlimmsten Fall den Laden verlassen oder wird rausgeschmissen oder sonst was. Da herrscht schon sehr viel Druck. Wir haben auf unserer Webseite, nee, auf unserem YouTube-Kanal, gibt es ein Video, wo der Fall mit dieser Propagandageschichte 2014 dargestellt wird. Wilhelm Domke-Schulz, auch ein Filmemacher, hat gerade eine sehr interessante Dokumentation über Donbass gemacht. Der beschreibt, was da genau passiert ist. Und ich erinnere mich, dass er davon gesprochen hat, wie die genau gezählt haben, wie oft die Ukraine ein bestimmtes Narrativ genannt wird und wie oft die Gegenseite zu Wort kommt. Das heißt, es wurde dann statistisch ausgewertet und dabei kam dann am Ende dieser Statistik kam halt raus, dass es 90 oder 95% zu 5% war. Also es hatte nichts mehr damit zu tun, mit einer ausgewogenen Berichterstattung. Da gibt es also Kriterien und wer das genau war, das steht in dem Video, der Name fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall, es gibt natürlich solche Institutionen, die dann innerhalb des Apparates bestimmte statistische Aufgaben erfüllen können, ja, und die waren dann eindeutig. Und die Art und Weise, wie das dann niedergebügelt wurde durch die Verantwortlichen, ist dann natürlich auch interessant zu sehen. Da gibt es Veröffentlichungen, da kann man die Briefe verfolgen und wenn man die ständige Publikumskonferenz, da wird ja auch alles gesammelt diesbezüglich. Man kann es also sehr genau nachvollziehen. Ich kenne da die Details gar nicht so, weil mich das Gesamtkonstrukt eigentlich so berührt hat, ja, wie es sein kann, dass wir uns das jahrzehntelang gefallen lassen. Und es ist ja ein erodierender Prozess. Und die letzten 2 Jahre waren so schlimm, dass wir, glaube ich, jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo es wirklich ums große Ganze geht. Wir sind hier an einem historischen Wandel, der nötig ist. Und dazu ist vor allem die Gesprächsbereitschaft nötig. Wir haben ja gerade davon geredet, dass durch dieses Niederbügeln diese Gesprächsbereitschaft nie richtig vorhanden war. Aber ich glaube, jetzt müssen die historischen Zeichen der Zeit erkennen, diese Leute, weil es kann nicht, so kann es nicht weitergehen.
Könntest du einmal erklären, wenn man jetzt so öffentlich-rechtliche Fernsehsender hat, ARD, ZDF, wie die intern funktionieren? Soweit ich weiß, gibt es da doch so Räte, die bestimmen auch, was da für ein Programm gespielt wird. Ich bin da selber gar nicht so fit. Ich habe das nur mal oberflächlich irgendwann mal gelesen und mir nur so unscharf gemerkt. Also mich interessiert es auch. Erklär uns doch mal, wie ist das aufgebaut und wer entscheidet dort dann intern am Ende darüber, was auf Deutsch gesagt in der Glotze läuft oder was dann die Nachrichten sind, die präsentiert werden und wie sie präsentiert werden.
Ja, es gibt also Institutionen, Programmbeirat, Rundfunkrat, das sind mehrere hundert Personen bundesweit. Es gibt 9 Rundfunkanstalten, die eben ihre Länderhoheit haben. Manche Bundesländer sind da zusammengefasst von den 16 Bundesländern. Und diese Strukturen sind halt so, ursprünglich war das mal im 20. Jahrhundert so, dass sich da, dann musste immer einer von der SPD sein und einer von der CDU und damit haben die dann so getan, als würden sie ausgewogen sein, ja. Aber das
also von den beiden zugelassenen Systemparteien durfte dann einer da sein.
Sozusagen, ja. Also das heißt, man hat dann unter Ausgewogenheit verstanden, dass eigentlich diese beiden Parteien gleichwertig vertreten sein mussten und so. Dann gibt es natürlich auch bei diesen Programmbeiräten religiösen Einfluss durch katholische oder evangelische Organisationen oder unterschiedliche. Die behaupten eigentlich, dass sie vielseitig sind, dadurch, dass sie unterschiedliche Institutionen innerhalb dieser ein paar hundert Leute repräsentieren. Aber wir haben da jeden Einzelnen unter die Lupe genommen. Wir sehen, dass oftmals eine Interessenkonflikt durch mehrere Positionen besteht, dass vor allem aber auch alles sehr homogenisiert ist. Da gibt es ja akademische Untersuchungen, die Art und Weise, wie das alles homogenisiert wird und dass man auch dagegen bestehende Glaubenssätze nicht verstoßen darf.
Kannst du ein Beispiel zu nennen? Hast du vielleicht eins parat für Glaubenssätze, gegen die man da nicht verstoßen darf?
Also im Großen und Ganzen haben wir ja das Problem, dass wir im Westen zum einen behaupten, wir wären die Guten. Und das ist einfach grundfalsch. Die westliche Wertegemeinschaft ist eine Heuchlergemeinschaft. Und diese Heuchelei muss unter den Tisch gekehrt werden. Und das ist mal das Wichtigste. Wir müssten eigentlich ehrlicher mit unserer Rolle auf diesem Planeten umgehen. Es geht um Macht, es geht um Ressourcenausbeutung, es geht um darum, dass man einem Schwachen niemals freiwillig ein Stück abgibt, sondern dass man auch seine Machtposition auch ausnutzt und dass man das dann auch mit Begriffen schön redet, wie humane Intervention, anstatt Krieg zu führen. Ja? Oder was weiß ich, demokratische Intervention. Also es gibt die...
Ja, so ein Pendant zu Putins Spezialoperationen in der Ukraine.
Ja. Genau, und ein anderes ganz wichtiges Narrativ ist das, der Staat an sich darf nicht in Frage gestellt werden. Also wenn der Staat dazu neigt, auch durch einen überbordenden Geheimdienstapparat gegen das Gesetz zu verstoßen, dann ist da eine rote Linie für den Journalismus, denn die Bedrohung für den Staat muss immer von außen kommen. Wenn der Staat von innen bedroht wird, dann muss es unter den Tisch gekehrt werden. Das heißt, da ist eine ganz klare Linie. Das sieht man dann gerade bei solchen Dingen wie dem Attentat auf John F. Kennedy. Ja. Hier ist die Frage, dass die Staatsanwaltschaft untersuchen muss, kommt die Bedrohung von außen oder von innen? Und hat sie die Möglichkeit überhaupt, wenn sie politisch weisungsgebunden ist, das zu untersuchen? Und hat der Journalismus überhaupt die Möglichkeit, das zu untersuchen? Das sind solche Dinge, solche Kompetenzen müsste man von dem Programmbeirat auch erwarten, ja? dass man überlegt, was ist für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft eigentlich das Entscheidende. Und da sind wir auch bei der historischen Aufarbeitung. Und da fehlt es auch oftmals an der Kompetenz. Denn wir haben ja, es ist so richtig spürbar, dass es nicht immer böse Absicht ist, sondern dass unsere Chefredakteure beeinflusst sind durch einseitige internationale Presseagenturen und dadurch selbst glauben, was sie da sagen. Es ist unfassbar, wenn man teilweise direkte Gespräche, wir haben in unserer Forschungsarbeit in der Bürgerkonferenz, haben wir teilweise mit Vertretern der Leitmedien gesprochen. Es ist unfassbar, wie viel Inkompetenz dort vorhanden ist bezüglich dem Ausklammern der gesamten Medienlandschaft. Das heißt, die Medienkompetenz ist völlig einseitig. Diese Leute wissen gar nicht, welche Qualität im Internet herrscht. Das heißt, die schaffen es, sich selber einzureden, dass sie die Einzigen sind, die Gesellschaft hier führen dürfen.
Ja, ich lache mich ja immer tot, wenn ich mal ganz selten, und das ist wirklich... Das kommt nur dann vor, wenn ich irgendwo in einem Hotel bin, wo ein Fernseher ist. Ich habe keinen Fernseher mehr zu Hause. Wenn ich dann mal da durch die Programme seppe und gucke, was im Fernsehen läuft und dann mal auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo dann abends diese Polit-Talks, Lanz und Co. gezeigt werden, da lache ich mich innerlich immer in die Tasche, weil ich mir denke, rhetorisch stecke ich da jeden dreimal in die Tasche und viele andere auch. Für so viele kluge Köpfe, die ich kenne, die so eloquent sprechen können, die so messerscharfe Gedanken haben, und dann werden uns da immer diese halbgaren Marionetten vorgeführt, und dann gibt es eine große Schar an Mitbürgern, die sich das anschauen und denken, das wäre jetzt irgendwie Qualitätsfernsehen, weil es im ZDF abends um 22 Uhr lief. Also das lässt mich immer staunend zurück. Und ich glaube, hätte man mal, man sieht es ja auch beispielsweise in diesen System-Polit-Talkshows, wenn dann mal zum Beispiel einer von der AfD eingeladen wird, so um den Schein zu wahren, ja, die dürfen auch zu Wort kommen, dann sitzen da aber vier von der politischen Gegenseite, die irgendwie alle einer Meinung sind. Also es ist in keinster Weise mal ausgewogen, auch dort, und auch letztlich gehört ja auch die AfD dadurch, dass sie zur Parteienlandschaft gehört, auch mit zum System. Also auch das ist wieder eine Show. Ich selber bin ja eigentlich ein Freund von Gedanken, die noch viel weiter gehen als die deinen. Ich bin der Meinung, dass wir die ganze BRD eigentlich abwickeln müssen, weil ich das für ein Besatzungskonstrukt halte. Nur bin ich da nicht politisch aktiv und sehe das auch nicht als meine Aufgabe. Aber das wäre aus meiner Sicht, was eigentlich mal ein guter Anfang wäre. Aber vielleicht bin ich auch zu radikal. Aber ich finde es auch total spannend zu sagen, dass, so wie du das jetzt machst, Freunde der Sonne, ihr habt hier ein Stück Papier, da ist drauf definiert, was ihr eigentlich machen solltet, was ihr seid. Haltet euch bitte dran und dann einfach auch im Rahmen des Systems zu klagen und denen, ja, so gut man kann, Sand ins Getriebe zu streuen. Und ich meine, ich glaube, den Gesamtsieg zu erwarten, im Sinne von, man hat jetzt die Öffentlich-Rechtlichen erobert und die wir sind alle super demokratisch und volksnah, das wird nicht möglich sein, solange wir dieses BRD-System haben. Aber was man bestimmt, aus meiner Sicht, aber vielleicht kannst du gleich widersprechen, wenn du es anders siehst, aber was ich für realistisch halte, ist, dass man sich zumindest so kleine Teilbereiche des Kuchens irgendwie erobert und Störfunk betreibt. Aber wenn du es anders siehst, hier ist deine Chance der Gegendarstellung.
Ja, also wir sind gefragt. Ich meine, das ist unser Geld. Wir tun immer so, als hätten die Rechte, unsere 8 Milliarden zum Fenster rauszuschmeißen. Wir haben hier, sind die Einzigen, die Recht haben. Also ich muss es auch ganz klar sagen, wir heißen Leuchtturm ARD und wir haben als Einzige hier das Recht, den Begriff und die Marke ARD überhaupt zu verwenden. Denn dieser öffentliche Rundfunk hat sein Recht verwirkt, überhaupt noch journalistisch tätig zu sein. Und ich glaube, wir müssen da wirklich eine eigene Initiativkraft entwickeln. Und ich merke das ja selber, ich stoße auf die Leute, die sich das selber nicht zutrauen. Die Leute erfahren vom Leuchtturm, aber sie trauen sich nicht, in das Mahnverfahren einzusteigen. Sie trauen sich nicht, ihren Zahlungsstopp, obwohl der so wichtig ist, weil es nur als Gemeinschaft geht. Wir müssen hier eine historische Verantwortung gegenüber unserer Zukunft, gegenüber unseren Kindern wahrnehmen. Deswegen gibt es auch keine Kompromisse. Es gibt nicht irgendwie, dann darf halt mal ein AfD-Kandidat oder irgendeiner von der Gegenseite ins Fernsehen. Es gibt nur offenen Diskurs. Das ist einer demokratischen Gesellschaft würdig und alles andere ist Fassadendemokratie. Das bedeutet, wir müssen die Heuchelei beenden. Wir müssen ehrlich sein. Wir können nur die Zukunft auf Ehrlichkeit aufbauen und auf eine Gemeinnützigkeit, wo wir uns gegenseitig helfen. Allein dadurch, dass es hier bei einer Gesundheitskrise, da geht es doch darum, sich gegenseitig zu helfen. Und was da alles schiefgelaufen ist, durch eine völlig unfähige Politik, durch völlig unfähige Medien, das ist, es ist gut dokumentiert und muss auf den Tisch kommen natürlich. Ja.
Wie du sagst ja auch Zahlungsstopp. Ich weiß nicht, ob wir wollen ja bei YouTube nicht gesperrt werden, ob wir das so ganz offen thematisieren können. Es gibt ja gewisse Zwangsgebühren, die wir alle entrichten. Ich denke, um die geht's und die Zuschauer wissen auch, um welche Zwangsgebühr.
Ja, aber ich muss. Naja, da gibt es keinen Grund zur Sperrung, denn wir haben hier ein Recht, im Medienstaatsvertrag die Erfüllung zu erwarten, zu einzufordern. Ja? Und das ist auch nichts Illegales, ja? Sondern im Gegenteil, hier geht es wirklich um die Zukunft von unseren Kindern.
Ich meinte jetzt das Thema Zwangsgebühr. Ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, dass das kriminell ist. Was da läuft, was uns für Gelder abgeknüpft werden monatlich, mit denen wir dann unsere eigene Propaganda bezahlen. Wie stehst du zu dem Thema? Wie siehst du das? Warum hat man das überhaupt eingeführt? Gab es ja früher in der Form zumindest auch nicht.
Also man muss hier schon ganz klar sagen, dass wir ja in einer kapitalistisch geführten Welt, interessengesteuerten Welt, eigentlich dankbar sein müssten, wenn wir einen Ort haben, den wir selbst bezahlen. Und das ist auch unsere Haltung. Ich rede mit Leuten, die sagen, Zwangsgebühren sind also nicht mehr zeitgemäß. Aber die übersehen, dass es wichtig ist, so einen Ort zu haben und den auch selbst zu steuern. Über unser Geld können wir so einen Ort steuern. Und da geht es ja darum, dass jeder einen Beitrag leistet, für so ein Instrument. Und so wurde das auch mal angedacht im 20. Jahrhundert. Wenn das also erfüllt worden wäre, dann hätten wir eine völlig andere politische Landschaft. Und das ist eben deswegen, warum wir nicht weiterkommen würden, wenn wir das ganze Ding abschaffen würden, wenn wir einfach nur unsere Wut der letzten Jahrzehnte auf diesen Apparat stürzen würden und sagen, lass uns das jetzt alles privatisieren. Das haben ja viele Länder uns vorgemacht. In Amerika gibt es sowas nicht mehr, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dort haben nur noch Konzerne das Sagen, die sich gegenseitig dann politische Parteikonzerne, kann man es dann auch nennen, ja, da die Demokraten gegen die Republikaner. So eine Welt wollen wir nicht. Wir wollen eine ehrliche Welt. Wir wollen diese Heuchelei beenden und wir wollen gerne bezahlen für etwas, was wertvoll ist. Politische Mündigkeit der Bürger, das ist etwas, was wertvoll ist. Das ist auch ein paar Euro wert. Die Höhe ist wieder ein ganz anderes Thema, ja, weil es ist nur... Ja,
und auch die Frage, ob man überhaupt einen Fernseher hat. Also ich kann ja noch von Grundgedanken nachvollziehen, wenn jemand ein Fernsehgerät im Wohnzimmer stehen hat, dass man dann auch sagt, okay, du guckst oder mal nachweisen kann, du guckst Staatsfernsehen, also bezahl das auch, aber dass so Zwangsgebühren von jedem Haushalt erhoben werden, teilweise völlig absurd, das ist schon hochkriminell, aus meiner Sicht. Oder moralisch verwerflich.
Aber das ist schon ein bisschen zu kurz gedacht, weil wir sprechen hier von den Leitmedien und wir haben gerade von der historischen Bedeutung der Leitmedien gesprochen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Instrument des Staates und deswegen ist es ja so wichtig, dass der Bürger hier ein Mitspracherecht bekommt, ja. Und dafür lohnt es sich wirklich, einen Ort dafür zu bezahlen, ja. Weil wir ihn dadurch ja befreien von fremder Einflussnahme. Das ist das eigentlich Paradoxe, dass es trotzdem nicht gelungen ist und dass wir uns das gefallen lassen konnten über die Jahrzehnte. Weil die Zukunft, wenn wir politisch mündige Bürger sind, wenn wir die Verantwortung wieder bei uns selber sehen für den Aufbau einer gesunden Gesellschaft, dann würde ein freiwilliger Beitrag zu so einer
ein freiwilliger
Orientierung wäre dann denkbar.
Freiwillige Beiträge sind okay. Aber ich würde jetzt gar nicht so sehr auf dieses Thema hinaus. Was mich noch interessieren würde, was ich echt spannend finden würde, ich meine, du warst ja Filmproduzent. Du hast auch echt für deutsche Maßstäbe große Produktionen gemacht und kennst natürlich diese Branche, hast da Inneneinsichten, die mir fehlen, die den meisten unserer Zuschauer fehlen. Und mich würde einfach interessieren, jetzt mal in Bezug auf Filme, auch so Filme, die für die Öffentlich-Rechtlichen produziert werden, wie das da läuft mit so gewissen politischen Narrativen, mit Vorgaben. Da gibt's ja Tabuthemen oder ich sag mal, gerade bei historischen Filmen wird man gewisse Bilder immer bedienen müssen und was sind so da deine Eindrücke? Also das würde ich nochmal sehr interessant finden, was du da so berichten kannst. Oder ob du da mal was Krasses erlebt hast, wo du gesagt hast, okay, so läuft das hier also.
Naja, also das Krasseste bei uns persönlich war natürlich das, dass wir mit dem Soweit die Füße tragen, da haben wir schon gegen das Narrativ verstoßen, dass ja die Deutschen die Täter sind und nicht Opfer sein dürfen. Das Feuilleton hat also uns da schon die Kandare genommen, nach dem Motto, wenn ein deutscher Kriegsgefangener da gequält wird in russischen Kriegsgefangenenlagern, dann hat er das selber zu verantworten, weil die bösen Deutschen tragen ja die Alleinschuld am Krieg. Und mit diesem Narrativ sind wir alle im 20. Jahrhundert aufgewachsen. Und interessant war halt da so ein kulturelle Entwicklung von Historikern, das teilweise auch ins richtige Licht zu rücken. Günter Grass hat dann 2003, ein paar Jahre nach unserem Film, mit Im Krebsgang ein Buch veröffentlicht, wo er auch die Tragödie der Wilhelm Gustloff thematisiert hat, wo auch sehr viele deutsche Opfer zu beklagen sind. Da ging es dann im Feuilleton um dasselbe. Ist also ganz interessant, was so das politische Feuilleton von einem verlangt. Und da muss man dann natürlich immer schauen, ja, wer steuert sowas, ja? Momentan haben wir ja das so, diese Diskussion, dass in jedem Netflix-Film muss unbedingt eine Lesbe oder ein Schwuler auftreten oder unterschiedliche Rassen. Das heißt, die bekommen wirklich Vorschriften. Die Produzenten, die Redakteure bekommen Vorschriften über das, was gerade wichtig ist, ja. Und das gibt es natürlich über die Jahrzehnte, zu jeder Zeit.
Und das würde mich jetzt interessieren, die Netflix-Produktionen sind ja nicht deutsch, aber jetzt ganz speziell beim deutschen Film. Wie läuft das dann mit diesen Vorschriften? Oder funktioniert das über vorauseilendem Gehorsam, dass die Produzenten eh schon so auf Linie sind, dass die gar nicht auf die Idee kämen, so wie du das jetzt gemacht hast, einen kontroversen Film zu drehen? Oder gibt es da subtile Absprachen, Vorgaben? Wie wird sowas transportiert? Wie wird das dann in die Praxis umgesetzt, diese Art der geistigen Gleichschaltung im Kunstmedium-Film?
Also Hollywood ist zum Beispiel eine ziemlich krasse Schmiede von unseren Gedanken, ja, von unserem westlichen Wertemodell. Und in Deutschland, da haben wir die 68er, ja, das ist natürlich ganz spannend dann, wie die Medien auf solche Entwicklungen in der Gesellschaft reagieren. Da gibt es natürlich, wie du richtig gesagt hast, gerade so, dass man sich selbst beschneidet, vorauseilender Gehorsam, solche Dinge. Aber eben auch Steuerungen über die Intellektuellen, über Linksintellektuelle. Solche Gruppierungen sind auch immer, auch so Literaturverbände werden gerne unterwandert, um bestimmte Themen über Meinungsbildner in die medialen Landschaften hinein zu projizieren. Das sind also unterschiedliche Möglichkeiten. Die Anstalt im ZDF, die macht ja manchmal sehr mutige Sendungen, vor allem vor 5, 6 Jahren waren da spannende Momente. Und die hat einmal über die Mont-Pelerin-Gesellschaft gesprochen. Das sind allein unter diesem Schirm in den 50er Jahren sind da Organisationen gegründet worden, die 500 Unterorganisationen haben, die sich um solche Narrative kümmern. Ja? Für was steht die FDP? Für was stehen unterschiedliche Parteien? Und was für eine Rolle spielen dann die Chefredakteure von bestimmten Leitmedien? Es geht, wie gesagt, immer um dasselbe, dass eigentlich die Akademie, die Wissenschaften, das weiter ausbauen, was für Möglichkeiten man hat, über welche Institutionen man Zugriff bekommt. Deswegen sage ich ja, es sind mehrere hundert Personen, die da im Programmbeirat sitzen und die dann von unterschiedlichen Strömungen beeinflusst werden. Das funktioniert genauso wie der Lobbyismus im Bundestag, ja, oder ich glaube, in Washington zum Beispiel gibt es, glaube ich, 26.000 PR-Berater, die um Washington herum das machen. Also solche ähnliche Zahlen haben wir in Brüssel, in Berlin, immer im richtigen Verhältnis. Das heißt also, das hat über die Jahrzehnte immer mehr zugenommen. Oder dann dieses Framing Manual der ARD, ist ja auch spannend, das kam ja vor ein paar Jahren, die Art und Weise, wie man im Haus mit bestimmten Begriffen umzugehen hat, das war ja auch sehr entlarvend.
Ja, kannst du darüber mehr erzählen? Das finde ich interessant.
Ja, das war irgendeine Wissenschaftlerin, die das im Auftrag der ARD gemacht hat, dass die Mitarbeiter bestimmte Worte benutzen müssen, damit sie nicht das Narrativ verletzen. Das geht in die Richtung, wie ich vorher gesagt habe, humane Intervention muss man das dann nennen. Wir wollen ja die Demokratie nach außen tragen und dann die Art und Weise, dann darf man halt nicht das Wort Flüchtling verwenden, sondern statt Flüchtling muss es dann irgendwie anders heißen. Ich habe da jetzt keine Beispiele.
Aber das Wort Flüchtling ist ja auch schon falsch, ist ja letztlich, ist Flüchtling ein juristischer Begriff. Das ist völkerrechtlich definiert, wann man Flüchtling ist. Und die Massen an Menschen, die hier so seit 2015 eingewandert sind, sind nicht alle Flüchtlinge, werden aber immer so mit diesem Sammelbegriff betitelt oder dann gibt es noch politisch korrektere Begriffe. Aber wo wir bei dem Thema sind, ich habe ja mal in einer Flüchtlingsunterkunft gearbeitet und da gab es irgendwann da war das intern immer so, dass man dort die Menschen, die dort gewohnt haben, Bewohner genannt hat. Also wenn man da mit Kollegen gesprochen hat, sprach man immer von Bewohnern. Und das war einfach ein neutraler Begriff, um zu kennzeichnen, dass es um die Menschen geht, die man halt in dieser Wohneinrichtung betreut. Und dann gab es irgendwann offizielles Schreiben, dass dieser Begriff nicht mehr politisch gewünscht ist. Der wäre irgendwie diskriminierend, sondern man musste dann, ich glaube, von Bewohnenden sprechen. Aus Bewohnern wurden Bewohnende oder sowas. Also es war eine ganz kleine Änderung und völlig absurd, und musste dann im offiziellen Schriftverkehr, oder Bewohner und Bewohnerinnen oder so. Das kann ich mir vorstellen, dass es dann auch natürlich so in den öffentlich-rechtlichen Anstalten ähnlich läuft oder wahrscheinlich noch viel verschärfter, weil man dann ja auch wieder mit der Öffentlichkeit interagiert und die richtigen Sprachcodes implementiert werden und über die Sprache dann ja auch das Denken manipuliert wird. Und natürlich auch, das ist ja auch sehr geschickt, es ist ja eine Sache, wenn man jetzt sagt, so, ich vereinfache jetzt zum Nachrichtensprecher. Bitte benutze nun immer diese sprachlichen Regelungen, wenn du hier da irgendwie die News verliest. Oder wenn man schon im Vorwege den ganzen Journalisten, die auch die Recherchearbeit machen, die die Artikel schreiben, die die Inhalte aufbereiten, dort schon diese Schranken, sie in diese Schranken weist und ihnen dadurch schon eine gewisse Denke eigentlich implementiert. Und das ist sehr geschickt gemacht von der Manipulation, schon im Vorwege durch die internen Sprachregelungen sicherzustellen, dass die ganzen Mitarbeiter dort sich im vorher abgesteckten Raum bewegen geistig.
Ja, also ich habe jetzt da während dem, was du gesagt hast, immer an Professor Mausfeld denken müssen, ja, weil er eigentlich die akademische Grundlage dafür geschaffen hat. Ja. Der hat ja das Buch geschrieben, Warum Schweigen Dilemma. Und da geht es eben genau um die Begrifflichkeiten. Man kann unglaublich viel lenken mit der Art und Weise, wie man die Worte ausdrückt. Und das ist auch eine eigene Wissenschaft. PR ist ja nichts anderes als ein beschönigender Ausdruck für Propaganda. Und das kommt ja auch alles daher. Ja? Das ist alles dieselbe Wissenschaft. Und es spielt Psychologie mit rein. Und natürlich wurde das im Laufe der Jahrzehnte auch immer elaborierter. Ja? Heute ist es eben schon so weit, dass man, wie ich vorher gesagt habe, dass man dann tausende Mitarbeiter braucht, die sowas steuern von unterschiedlichster Seite her. Und da gibt es dann teilweise Vorschriften, die dann nur im Haus bekannt sind und manche Dinge kommen dann auch so raus oder sind sogar öffentlich. Es hängt alles damit zusammen, dass der Westen natürlich auch betonen muss, warum wir berechtigt sind, so zu handeln, wie wir handeln. Ja? Wenn man das eben von der anderen Seite beleuchtet, dann sind wir ein aggressiver Apparat, der die Welt ausbeutet. Und das muss vermieden werden, dass dieser Eindruck entsteht. Und dafür gibt es halt alle möglichen verbalen und wissenschaftlichen Möglichkeiten, das zu verbergen und den hegemonialen Anspruch hochzuhalten, dass gewisse Dinge und Interventionen nötig sind. So kann man es immer verkaufen und drumherum heucheln, was man hier eigentlich für Verbrechen begeht.
Ja, absolut. Und es ist letzten Endes ist diese Propaganda, der wir ausgesetzt sind, ist eine Art Wohlfühlprogramm für die Menschen, damit sie sich nicht der harten Realität stellen müssen, dass wir Rädchen sind in einer Raubtiermaschinerie. Und was, wie du es auch schon richtig analysiert hast, die Kriege durchführt, die Welt ausbeutet, unsere Ressourcen verbraucht, Menschen verschleißt und damit wir alle weiter schön im Hamsterrad 40 Stunden die Woche arbeiten und das gut funktioniert, haben wir ein Wohlfühlprogramm, was das Ganze für uns das moralisch rechtfertigt und schön gestaltet. Und natürlich auch die Handlung der Eliten, und damit meine ich nicht geistige Eliten, sondern wirtschaftlich-politische Eliten, deren Handlung rechtfertigt, moralisch in ein gutes Licht rückt, dann werden halt nicht Zivilisten bombardiert und ermordet, sondern es wird die Demokratie und die Freiheit verbreitet und schon ist das für den Bürger super oder jetzt geht es ja auch darum, dass wir in der Ukraine alle die Freiheit verteidigen. Und niemand soll auf die Idee kommen, dass es vielleicht um die deutsche Rüstungsindustrie gehen könnte, die nochmal Reibach machen möchte, unter anderem. Und aber ist es nicht auch so, dass viele Menschen, da bin ich jetzt vielleicht Pessimist oder Realist, dass viele Menschen da draußen, und das sind nicht unsere Zuschauer jetzt hier, sondern wirklich die Leute, die sich zum einen die Tagesthemen gucken und den Spiegel und die Zeit lesen und dann glauben, sie sind wunderbar informiert und ach, wie intellektuell. Ist es nicht so, dass viele dieser Menschen auf gut Deutsch gesagt so dämlich sind, dass sie es nicht anders verdient haben? Es ist nicht an, also dass sie es so brauchen, also die kannst du ja aus ihrem Dämmer- und Komaschlaf auch nicht wecken. Das ist, die wollen das ja auch so. Und da kann man dann ja auch sagen, Leute, dann bitte, dann gebt euch eure tägliche Lügendosis, genießt das Koma und wir machen aber unser Ding.
Es ist eine Steuerung, die stattfindet und die über die Jahrzehnte zugenommen hat. Und das Schöne ist an dieser Sache, wenn man jetzt diesem Pessimismus mit Optimismus begegnen will, dass das rückgängig zu machen ist. Ja, das ist ein psychologischer Prozess, der in unseren Gehirnen sehr leicht anzustoßen ist und vor allem mit den richtigen Worten. Und das ist halt relativ gut gemacht worden seit Jahrzehnten. Und das ist auch der Grund, warum wir eigentlich auch einen Ort mit Deutungshoheit brauchen, wie ARD und ZDF, dass sie diese Leute in die richtige Richtung bringen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir würden diese fremde Einflussnahme auf unseren öffentlichen Rundfunk beenden, dann hätten wir die Möglichkeit, den Diskurs zu eröffnen über Gedanken, die viele bisher von ihren Köpfen ferngehalten haben. Aber wir sind alle Menschen, die darüber nachdenken können. Und nicht nur die Zuschauer werden dann ins Nachdenken kommen, sondern wir erwarten jetzt auch von den Programmverantwortlichen, dass sie ins Nachdenken kommen. Weil wir sprechen ja hier von Menschenopfern, die jeden Tag, die wir zu beklagen haben. Es geht nicht mehr nur um ein bisschen eine Verbesserung der Demokratie oder um einen schleichenden Prozess vielleicht zu stoppen, sondern es geht hier wirklich jetzt um einen Wandel, der nötig ist, um einen richtigen ethischen, moralischen Wandel. Und vor allem geht es um Ehrlichkeit. Wenn wir ehrlich mit unserer Historie und wenn wir ehrlich mit unserem Zustand umgehen, dann ist es automatisch so, dass wir in die Köpfe der Menschen wieder eindringen können und dass wir wieder sagen können, okay, es ist hier nicht alles richtig gelaufen die letzten Jahrzehnte. Wir müssen darüber reden. Und das ist auch der Grund, warum das so zugenommen hat, dass diese Diskursverengung nötig war. Denn die Leute, die merken ganz genau, dass die Leute immer nervöser werden, weil hier irgendwas nicht stimmt. Ich meine, diese Spaziergängerbewegung ist historisch, dass jede kleine Stadt, jedes Dorf, alle treffen sich auf dem Marktplatz. Das sind Leute, die waren noch nie auf einer Demo. Hier spürt jeder, und wir haben ja, ich habe das am Königsplatz gesagt bei meiner Rede, die Grundsatzrede vom Januar, dass es hier um die Spaltung der Familien geht. Ja? Wir spüren es privat in unserem persönlichen Umfeld. Dieser Staat greift in die Familien ein. Die Medien spalten die Familien, indem sie bewusst das Narrativ verengen. Und damit haben sie jede Grenze überschritten. Wenn wir jetzt nicht aufstehen, dann heißt es, dass eigentlich diese betäubten Köpfe gewinnen würden. Ja? Denn wir haben ungefähr 70% betäubte Köpfe. Ja? Und diese Betäubung ist sehr schwer rückgängig zu machen, aber sie ist rückgängig zu machen. Darauf können wir Optimismus gründen.
Mich würde jetzt nochmal so, wir sind langsam am Ende unseres zeitlichen Rahmens angekommen, aber was nochmal richtig interessant wäre und wichtig auch vor allem, du hast jetzt dieses Projekt Leuchtturm ARD auf die Beine gestellt und bist auch weiterhin dabei. Und für die Zuschauer, die heute jetzt diese Sendung geschaut haben und die sagen, so finden wir klasse, was der Mann macht, das wollen wir unterstützen, einfach mal ein paar Informationen dazu, was kann man tun, um dich und deine Arbeit zu unterstützen um das Ganze größer werden zu lassen, um mit dir diesen Kampf an deiner Seite auszufechten. Was gibt es da jetzt für Möglichkeiten und wo meldet man sich? Ich werde natürlich unten auch nochmal in der Videobeschreibung deine Website verlinken. Aber erzähl doch mal, nochmal zum Abschluss, dass man jetzt auch wirklich weiß, wie kann man dich konkret ja, unterstützen.
Ja, der Kern ist das Wachstum. Wir müssen alle mehr werden. Wir müssen jede Woche mehr werden. Und das Weitererzählen dieser Möglichkeit ist so wichtig. Was wir gemacht haben, ist die Strategie, dass jeder den Zugriff hat. Das heißt, wir haben ja auf unserer Webseite 4 Schritte, die jeder gehen kann. Und das ist etwas, was 10 Minuten dauert. Wir haben da den Zahlungsstopp. Wir müssen ins Mahnverfahren eintreten. Wir müssen 2 Briefe schreiben und das Manifest unterschreiben. Das sind Dinge, die man in 10 Minuten machen kann. Aber das Entscheidende ist, dass man das weiter verbreitet und dass man diese Perspektive auch als Teil des Wohlbefindens empfindet. Ja? Weil es ist, wir sind doch alle in der Ohnmacht und das ist eine, wir wollten hier eine Perspektive schaffen, dass jemand sich als Teil des Ganzen empfinden kann, wenn er eine Viertelstunde Arbeit investiert und ein paar Euro Porto, dann ist man Teil des Ganzen und steht auf für die Zukunft. Und das ist etwas, was wir jetzt, wo wir uns auch regional organisieren wollen, dass wir brauchen eine Wachstumskurve, die wirklich steil nach oben geht. Denn hab ich schon erwähnt, wir haben ein Ultimatum an die ARD gestellt. Wir werden im Mai das erste Gespräch führen. Und wir brauchen den Druck der Bürgerschaft. Und dieser Druck muss wachsen. Denn wir haben es hier mit einem Gegner zu tun, der wirklich seit Jahrzehnten sich da in dieser Burg verschanzt hat und gegen unsere Interessen handelt. Das lässt sich jetzt nicht mehr von der Hand zu weisen. Es hat sich so gesteigert. Und dieser Druck ist das Entscheidende. Also deswegen, es ist wirklich so, dass die Motivation, das konnten wir jetzt leisten, dass wir wirklich einen einfachen Zugang, sich in die Eigenermächtigung hineinzubewegen, das konnten wir mit unserer Webseite leuchtturmard.de jetzt bewegen. Ja? Aber es ist die Eigeninitiative von jedem Einzelnen, da wirklich mitzumachen. Und das ist ein Druck, den wir dann da aufbauen können, wo wir alle für eine gemeinnützige und für eine Diskurseröffnung, das ist ja auch moralisch in keinster Weise anzugreifen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir hier nicht auf eine politische Seite gehen, sondern wir wollen den Diskurs, wir wollen demokratischen Diskurs, und das ist unser Recht. Deswegen sage ich ja, wir sind hier, das ist nichts Illegales, sondern im Gegenteil, da ist etwas uns genommen worden ohne Berechtigung. Und wir müssen uns jetzt selber auf die Hinterfüße stellen, um das wieder uns zurückzuholen.
Jimmy, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch, danke dir für all deine Ausführungen. Ich hoffe, dass viele unserer Zuschauer überzeugt sind und deine Arbeit, dein Projekt unterstützen werden. Ich tue es auch, sonst hätte ich dich auch nicht eingeladen. Ich bin nicht ganz so idealistisch wie du, aber trotzdem würdige ich dein Vorhaben und finde es von der Stoßrichtung her gut. Und ja, ich hoffe, wir werden noch weitere Gespräche führen. Im Laufe unserer Sendung sind da schon ein paar Ideen gekommen, noch zu anderen Themen, worüber wir gemeinsam mal sprechen können. Und da freue ich mich auch drauf, bedanke mich, dass du da warst. Und in dem Sinne, liebe Leute, liebe Freunde, ciao und bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.